Wir befinden uns vor dem Landgericht Magdeburg auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo hier seit 8 Uhr eine Kundgebung stattfindet, die diesen Prozessauftakt begleiten soll. Sie selbst sind jetzt in dieser ersten Hälfte bis zur Mittagspause der Verhandlung gewesen. Wie haben Sie diesen ersten Teil der Verhandlung wahrgenommen?
Der erste Teil, mal abgesehen von der höchst angestrengten Möglichkeit, überhaupt das Gerichtsgebäude zu betreten, das hat sich ja in über eine Stunde nach hinten verschoben, ist ja davon geprägt, dass zunächst mal die Anklage verlesen wurde und dann die Vorsitzende begonnen hat, Herrn Ballett, den mutmaßlichen Täter, zu befragen. Ich glaube, mutmaßlich kann man schon weglassen, denn er scheint auch nicht den geringsten Wert darauf zu legen, irgendetwas zu leugnen. Im Gegenteil. Und er will auch sprechen. Und das ist einerseits, wie soll ich sagen, das ist schwer zu ertragen. Da spricht ein White Supremacist, ein Mensch, der Juden und Muslime und andere Ausdrücke benutzt er dann auch, die wiederhole ich nicht, hasst und denkt, seine weiße Race ist eben von Eroberung bedroht und er müsse eben handeln. Und das habe er getan und sagt vollkommen ungeschminkt, dass es ihm von Anfang an darum gegangen ist, so viele Juden wie möglich zu töten. Und das hat dann nicht so richtig geklappt und dann hat er eben noch den, der vorbeikommt und der vorbeikommt und dann eben den für ihn muslimisch angezeigten Imbiss im Kiez in Augenschein genommen, hat es auch für richtig gehalten. Und was total wichtig war für ihn selber, ist das Wirken in den globalen Resonanzraum. Also er fühlte sich ermutigt durch den Anschlag in Christchurch und fühlte sich auch da in einer Community. Er sagt, er würde sie nicht kennen, aber an die hat er sich gerichtet, die ihn agieren sieht, die eben sieht, dass jemand etwas tut.
Nachdem dieser Prozess jetzt schon mit 2 Stunden Verzögerung begonnen hat, schon das heißt ja für überlebende Betroffene, die hier durch eine Nebenklage vertreten sind, dass sie in eine unsichere Situation gebracht wurden an einem Prozessbeginntag, der wahrscheinlich schon so sehr strapaziös für sie ist, heißt das jetzt also genau das, was die Kundgebung vor dem Gericht einfordert, nämlich dass es keine Bühne für den Täter gibt. Das passiert jetzt im Gerichtssaal, weil der mutmaßliche Täter sich einlässt und sich eben äußert auf Fragen der Richterin. Wie denken Sie, wird das denn wahrgenommen von Betroffenen, die diesen Prozess mitverfolgen im Saal?
Also ich bin ja im Tonraum, deswegen kann ich die Betroffenen nicht sehen. Aber ich hatte diese Überlegung auch schon vorher und hatte für mich so klar kommuniziert, wenn immer jemand auch von den Betroffenen den Gerichtssaal verlassen will und begleitet werden will, kann ich das sofort tun. Ich bin ja da unmittelbar daneben und würde das auch tun. Das, was ich jetzt höre und erlebe, sprengt natürlich alles. Also das wage ich mir gar nicht auszudenken, wie die Leute sich fühlen, die sich dem jetzt nochmal aussetzen. Und ich finde es ja auch ein sehr prinzipielles Problem, dass bei Eröffnung dieses Verfahrens überhaupt keine Sprache an die Betroffenen gerichtet wird. Die sind ja da. Das ist eine wirkliche Merkwürdigkeit, die auch im NSU-Verfahren schon zu beobachten war. Und es ist eine sehr große Herzlosigkeit. Das kann ich nicht verstehen, weil was die Leute sich da antun, sie leben damit weiter. Und das Einzige, was dazu bieten wäre, wäre eben Anteilnahme und Empathie. Und da ist sie nicht. Aber sie ist hier vor dem Gerichtssaal da und das ist gut. Man hört also die Kundgebungen der Menschen, die eben das unterstützen, die Kundgebungen von euch, die hört man bis oben hin. Das finde ich persönlich tröstlich, einfach zu wissen, da sind welche und die beobachten den ganzen Tag und bleiben da und gehen auch nicht weg. Und es sind eben andere.
Sie haben bereits den NSU-Prozess in München begleitet und waren dann auch für das NSU-Tribunal aktiv, das sich ja eben genau auch aus diesem Mangel an Begleitung, Menschlichkeit, aber eben auch ganz klar einfach Sprechzeit für die Betroffenen, deren Perspektive und eine Weitung auch des Blicks auf den TäterInnenkreis begründet hat, dieses NSU-Tribunal. Was sind denn dann Ihre Forderungen jetzt, wenn es um diesen Prozess, um den mutmaßlichen Attentäter des Anschlags in Halle geht?
Ich denke, dass es einerseits auf der Ermittlungsebene nach wie vor auch fragwürdig ist, in welchem Chatraum hat er sich bewegt, also wo sind diese unbekannten anderen, auch die Auswirkungen und Zusammenhänge, die so eine Tat für den Anschlag in Hanau hat. Was die Situation der Betroffenen angeht, ist mir wirklich nicht klar, wie man einem Gericht beibringen soll, dass die unmittelbar Betroffenen zunächst mal respektvoll geehrt gehören, angesprochen gehören. Also man kann sich auch bei ihnen bedanken, dass sie überhaupt gekommen sind. Ich höre das nicht, ich verstehe das nicht. Und das summiert sich jetzt. Also das liegt ja scheinbar in der Struktur dessen, was die Auffassung ist, was Gerechtigkeit sein könnte, ein Problem. Das ist sozusagen immer sozusagen die betroffen sind, sind die Schaulustigen dabei. Das ist eine Merkwürdigkeit. Ich denke, dass das falsch ist und dass man da zu anderen Formen kommen muss. Und wenn das im in der Struktur des der Justiz nicht möglich ist, dann ist es eben der einzig richtige Weg, das selbst zu organisieren und autonom zu organisieren. Und das finde ich ja eben auch gut, dass es hier direkt vor dem Gerichtssaal auch stattfindet. Ich glaube, dass es einfach auch bedeutet, hier bin ich empathisch in einem anderen Raum und es ist total notwendig, so ein Gefühl.